Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Olaf Beck, Vice President People and Culture bei einer namhaften Hotelkette. Als langjähriger Hoteldirektor ist er einerseits ein echter Führungsexperte, andererseits war er selbst 8 Jahre schwer alkoholkrank. Heute ist er seit über 20 Jahren trocken. Er hat mit Abgestürzt ein bewegendes Buch über seine Suchtkrankheit geschrieben. Und Olaf war vor gut 35 Jahren mein Chef. Lerne von ihm, wie es zur Alkoholsucht kommen kann, was du als Betroffener tun kannst und wo deine Fürsorgepflicht als Führungskraft anfängt bzw. aufhört. Hi, hier ist Dagmar und das sind Leadership Nuggets. Heute ist die nachgeholte Folge von November. Passend zur Karnevalssession beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Alkohol. Mein heutiger Gast ist Olaf Beck. Herzlich willkommen, Olaf.
Hallo, liebe Dagmar. Danke, dass ich hier sein darf.
Du bist Vice President People and Culture. Früher nannte man das HR, heute hat das einen schickeren Titel, bei Lindner Hotels in Düsseldorf. Und du hast sowohl eine beeindruckende Karriere in der Hotellerie als auch eine mitreißende Suchtgeschichte hinter dir. Du hast dich selbst mit allen Hochs und Tiefs wieder ins Leben zurückgekämpft. Und außerdem bist du mein ehemaliger Chef. Und du bist tatsächlich einer der Guten. Wir haben vor 35 Jahren zusammen im Ramada Hotel in Frankfurt gearbeitet. Du als Verkaufsleiter damals und ich als Sales Rep. Und heute ist tatsächlich der allererste Tag, an dem wir uns wieder sprechen. Naja, und was soll ich sagen? Ich bin schon ein bisschen nervös, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist. Und jetzt habe ich schon einiges vorweggenommen. Vielleicht erzählst du einfach mal kurz, wer ist eigentlich dieser Olaf Beck?
Ja, Dagmar, erstmal vielen Dank für deine so überaus charmante, liebenswerte und ehrliche Anmoderation. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich gestern eine Stimme höre, habe ich wirklich fast Flashbacks in die Vergangenheit und erinnere mich an die Zeit auch, wo es bei mir quasi dann mit meiner Sucht damals begann. Das war so ungefähr in der Zeit, wir reden so Anfang Mitte 90er circa, wo wir uns kennengelernt haben und ich dann Chef war. Ich erinnere mich an dich als eine unglaublich ehrgeizige junge Kollegin. Ja, danke, dass ich hier sein darf heute. Mir ist immer wichtig, dass ich ja aus meiner Perspektive von meinem Weg erzähle, der nur mein Weg ist. Ich bin nie, oder es kann ein Weg sein, aber der ist jetzt nicht der Gott oder von wem auch immer gegeben, sondern mein Weg, wie ich durch mein Leben gegangen bin. Und es kann eine Inspiration sein oder Mut machen, vielleicht für Menschen, die in ähnlichen Situationen stecken, fest sind, Gedanken haben, sagen, Mensch, wie komme ich da raus? Dass ich ja als ganz normaler Mensch, ich sage immer geboren in Wuppertal, da rausgekommen bin, dann kann das vermutlich jeder versuchen, schaffen vielleicht nicht, aber versuchen. Mhm. Ja, wer bin ich? Wie du sagst, die Funktion beschreibt mich ja nur in meiner Funktion. Ich bin der Vice President People and Culture, also HR. Ganz früher hieß, glaube ich, mal Personalleiter. Und einer großen deutschen, renommierten Hotelgruppe. Die Hotelgruppe sitzen in Düsseldorf. Und dieser Titel alleine, denkt man schon ein bisschen fancy so, ne? Ganz schön sexy. Aber es sagt auch mehr. Oder ich finde, Worte machen ja unseren Alltag. Also meine Gedanken in Worte prägen nachher auch eine Haltung. Und wenn man von People und Culture spricht, klingt zugewandter und wertschätzender als Ressource, Human Resource, oder? Eine Ressource ist auch Erdöl und Erdöl und irgendwie Energie, aber ein Mensch ist mehr als eine Ressource, so.
Ja, und das war es damals schon. Ich erinnere mich nämlich, als ich gekündigt habe, dann kam ich in dein Büro und dann habe ich dir mitgeteilt, dann habe ich gesagt, Herr Beck, damals waren wir noch per Sie, ich kündige. Und dann hast du gesagt, was? Das glaube ich nicht. Gehen Sie erst mal raus. Gehen Sie mal raus, kommen Sie wieder rein und dann sagen Sie das nochmal. Und dann habe ich gesagt, Herr Beck, ehrlich jetzt. Und dann bist du aufgesprungen, bist ins Büro gelaufen von unserer damaligen HR-Dame. Und dann hast du dir an den Kopf gepackt und dann hast du gesagt, fuck, Scheiße, Frau Gehrig hat gekündigt. Fuck, scheiße, Frau Gehrig hat gekündigt. Und ganz ehrlich, wertschätzender hat danach niemals mehr jemand auf meine Kündigung reagiert.
Das wäre auch ein bisschen peinlich jetzt, aber.
Nee, das fand ich super.
Ja, und da sind wir, das hat auch, ja, also rückblickend lernen wir ja vielleicht ein bisschen was aus unserem Leben, im besten Fall. Und diese authentische, tatsächlich die Art zu sein, wie man ist, da ist irgendwas Gott gegeben in mir, dass ich das immer schon sein durfte und wenig Ängste hatte, mein Ich zu zeigen. Wo ja viele Führungskräfte, ich begleite ja viele in Coachings, in Workshops und gerade alte weiße Männer, ich darf das sagen, ich spreche ja, ich bin ja selbst die Gruppe, haben da große Probleme, sich so zu zeigen, wie sie wirklich sind, weil sie glauben, das wäre vielleicht ein Nachteil. Das Gegenteil ist der Fall. Also alle Studien sagen, wenn du dich wirklich zeigst, wie du bist, wir reden nicht von Intimität, das wird auch verwechselt, dann bist du für die Menschen auch der Mensch hinter dieser Funktion. Und dann baut sich Vertrauen leichter auf. Ne?
Absolut. Ja. Ich meine, das machst du ja auch mega genial in deinem Buch. Du hast ein Buch geschrieben, nennt sich Abgestürzt. Mhm. Und ich habe es vor einem guten Jahr gelesen und war total geflasht. Also ich habe es nicht gelesen, ganz ehrlich, ich habe es regelrecht verschlungen. Ich habe es gefressen, das Buch. Weil es hat mich echt total bewegt, weil darin schreibst du schonungslos ehrlich, ganz direkt und emotional, ohne Umschweife, wie es zu dem Absturz kam und wie das sich anfühlte und was du alles durchgemacht hast. Und ich hab wirklich beim Lesen tatsächlich förmlich mitgelitten, weil du schreibst ja auch, wie du es geschafft hast, dann endlich trocken zu werden und dann hast du einen Rückfall gehabt und ich habe also beim Lesen habe ich gesagt, oh nein, warum macht er das jetzt, warum geht er jetzt wieder was trinken? So und das ist echt irre, wie ehrlich das Buch ist, weil das gibt vielen Betroffenen oder aber auch Angehörigen eine Hilfestellung, die das verstehen wollen. Und ich bin super, super dankbar, dass ich dich heute mit Fragen löchern darf.
Und ich bin dankbar, dass ich die Chance habe, dazu antworten.
Mhm. Und du kannst ja das wunderbar schön beschreiben aus verschiedenen Perspektiven. Also einmal sicherlich aus der Perspektive der Führungskraft, die du damals schon warst und heute noch bist. Und auch während des Alkoholkonsums warst, dann kannst du es aus der Perspektive des Alkoholkranken beschreiben. Und du hast halt im Buch auch immer gesagt, dein Umfeld hat quasi mitgelitten. Und man sagt ja auch, dass Suchtkranke immer Co-Abhängigkeit mit sich ziehen. Aber lass uns einfach mal drauf schauen, wie kam es eigentlich dazu, dass du irgendwann mit dem Alkoholkonsum begonnen hast? Das muss ja ungefähr dann gewesen sein, als ich gerade aus dem Ramada weg war.
Ja, genau, so Anfang der 90er in Frankfurt. Die Retrospektive erlaubt uns ja, auf Dinge auch nüchterner zu schauen, im wahrsten Wortsinne bei mir. Und dennoch, immer wenn ich darüber spreche, das teilen mir auch andere Menschen mit, die in Podcasts zu Gast sind, wenn sie über sowas Persönliches reden, ist immer ein Stück, der Kurt Krömer hat das so wunderbar, ich habe den mal kennengelernt, gesagt, es ist auch ein bisschen Heilung für ihn selbst, auch darüber zu reden. Bei mir auch jedes Mal. Erstmal danke für die gute Frage. Also bei mir war es so, dass ich Anfang der 90er relativ früh Verantwortung hatte als Director of Sales. Ich war sehr früh sehr weit gekommen. Mit einem guten Gehalt, mit Anfang, Mitte 20. Das war, ich mochte diesen Applaus so gerne. Ich fand es unglaublich spannend, mir hat es einfach gefallen, wenn der Hotelmanager sagte, Mensch, tolle Zahlen, Olaf oder Herr Beck, gutes Quartal, das ist gut. Ich fühlte mich dabei gut über diesen Applaus im Außen. Wenn dann, das Hotel gehörte damals zum Marriott International, weil es ein großer Hotelkonzern, und da gab es so Vergleiche, wer sind die besten Sales-Leute, und dann, wenn du da im oberen Ranking warst, yeah, konnte ich kaum gehen vor Kraft. Das war also auf einem Weg, rückblickend weiß ich das alles, in eine Erschöpfungsdepression, man würde heute modern sagen oder flapsig ein Burnout, getriggert oder angetrieben durch mich selbst, nicht durchs Außen. Die meisten, die in so Situationen geraten, sind nicht die, wo du morgens sagen musst, komm, sag mal, jetzt gib mal Gas heute, mach mal richtig, sondern aus sich heraus wollen die unglaublich gerne Leistung bringen. Also du musst sie eher bremsen als fördern. War bei mir genauso. Ist bei mir bis heute so. Bis heute, ich bin 59 Jahre alt, aber heute kann ich mein Feuer regulieren. Musste ich lernen, damit ich nicht overpace. Das bedeutete, Ich war zu der Zeit, wo du mich dann erlebt hast, unglaublich intensiv unterwegs. Und irgendwann begann es, dass ich abends schlechter einschlafen konnte. Ich kam nicht mehr runter. Mein Motor, könnte man sagen, vegetatives Nervensystem, war in der Disbalance. Worte, die ich natürlich damals gar nicht kannte, alle. Ich dachte, Disbalance, ich bin Mitte 20, Party, es geht immer so weiter. Und hab dann einfach mal abends, ich habe in Frankfurt gewohnt, mal ein Bier getrunken, abends zu Hause. Bis dahin habe ich ganz normal konsumiert. Ich war bei der Bundeswehr, bei der Marine sogar. Da habe ich normal Alkohol. Ich war nie ein auffälliger Trinker, der mit 16 schon beim Feuerwehrfest dann in seiner Heimat sich unter den Tisch geschossen hat. Das war ich nie. Und was dann passiert ist, und dann raff ich das mal so ein bisschen, dadurch, dass in Alkohol da gewisse Stoffe sind, wie zum Beispiel Hopfen oder andere Dinge oder auch Alkohol, führt der zunächst dazu, dass du wirklich ein bisschen sediert bist, wenn du ein Bier trinkst. Das ist so. Bisschen müde, bisschen träge. Und dann passiert was in unserem Gehirn, dass daraus ein Muster werden kann. Kann, muss nicht. Bei mir war es so, Gehirn merkt, aha, so ein Bierchen, du kommst runter, ist gleich eine Funktion, also ich habe es benutzt, um runterzukommen. Dann ist unser Körper sehr klug. Du musst die Suchtmenge oder diesen Stoff, egal was für ein Stoff, erhöhen fürs gleiche Ziel. Das geht relativ schnell. Und dann kam es zu, so wie ich es im Buch beschrieben habe, ist einer der intensivsten Stellen, dass ich das erste Mal in meinem Leben eine Panikattacke hatte. Wer von den Hörern oder Zuschauern das Wort hört, viele mittlerweile sagen, ah, kenne ich, habe ich schon gehabt oder ich kenne jemanden, der es hatte. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich würde sterben tatsächlich. Es war ein Büro, ja, die kam so über mich von jetzt auf gleich. Herzrasen, trockener Mund, Gefühl von, der Hals wird dir zugedrückt, du kriegst keine Luft, du kriegst einen Herzinfarkt, du stirbst. Und das war in Frankfurt im Hotel während der Arbeitszeit, gepaart mit einer unglaublichen Scham. Ich bin fast 2 Meter lang, relativ sportliches Kerlchen, starker Mann, ne? Keine Schwäche zeigen. Und um mich herum im Büro, das Bild geht nie mehr weg, das ist eingebrannt, sah ich nur noch so die Beine der Kolleginnen. Manche hatten einen Rock an und ich habe mich so geschämt, was ist denn los? Ich sterbe. Und dann haben die Notarzt gerufen, ins Krankenhaus gekommen. Ich dachte, ich hätte einen Herzinfarkt und die Ärztin hat relativ schnell gesagt, die mich behandelt hat, da im Krankenhaus in Frankfurt, Herr Beck, wir haben nichts gefunden, EKG ohne Befund, alles gut. Vielleicht sind Sie überarbeitet. Anfang der 90er, da gab es keine Diagnose in mentale Erschöpfung oder irgendwas, gab es nicht. Sag ich, ja, was mache ich denn jetzt? Sagt sie, ja, ich verschreibe, kaufen Sie sich mal Johanniskraut. Bei Johanniskraut wirkt so ein bisschen beruhigend, da habe ich mir Johanniskraut gekauft, habe dann die Dosis viel zu hoch genommen und wusste natürlich nicht, dass man dadurch lichtempfindlicher wird. Also kam ich sofort bei Sonnenanstand, heute muss ich lachen, ein Sonnenbrand, weil ich zu viel Johanniskraut genommen habe
Ach so,
natürlich.
okay.
Ja, so und dann ging es relativ schnell zur nächsten Panikattacke, was auch völlig normal ist. Heute, rückblickend, wenn man sich damit mit dem Thema befasst. Eine Panikattacke ist eine Reaktion vom Körper auf irgendeine Disbalance in dir selbst. Da ist irgendwas, wo der Körper, dein Körper sagt, stopp, mein Freund, finde ich nicht gut, guck da mal hin. Irgendwas ist bei dir, was so nicht in Ordnung ist. Das gebe ich dir so lange, bis du hinguckst und bis irgendwas passiert mit dir. Also super schlau, ne? Wenn man das nutzt, ist es eine super tolle, wie sagt man, eine Sache in uns, die uns dann hilft, aus solchen Momenten rauszukommen. Dann hatte ich die zweite Attacke, die war fast lebensbedrohlich, weil die hatte ich im Tunnel von, im St. Gotthard-Tunnel, der damals in einer Röhre jeweils eine Spur war. Also mir kamen Autos entgegen. Ich war am Weg
Okay.
dienstlich, nach Lugano. Und hatte in dem Moment die zweite Attacke, habe aber nicht an die erste gedacht, weil es war ein bestimmtes Dreivierteljahr dazwischen. Also unser Körper gibt uns Zeit, hinzugucken. Er macht es nicht sofort, sondern er sagt, ich gebe ihm mal ein bisschen Zeit. Vielleicht merkt er selbst, was hier gerade ist. Zu der Zeit, Dagmar, ich glaube, dann warst du ja schon weg. Da habe ich so Sachen gemacht wie, ich bin manchmal jede Woche Freitag mit 15 Reisebüroangestellten von Frankfurt nach Amerika geflogen. Das nennt man Fem so ein Femtrip. Da zeigst du
Ja,
dann
habe ich
diesen
früher auch gemacht.
Reisebüromenschen
Ne?
im Ausland die Hotels und hoffst, dass sie nachher bei dir buchen. Freitags nach Miami, montags zurück nach Frankfurt, dienstags wieder im Büro. und dann noch nachts in Dorian Gray im Club getanzt, dass das nicht gut gehen konnte. Auf Dauer kann man sich in einem Film Wolf of Wall Street angucken. Das geht nicht gut. Auf Dauer geht das nicht. Wusste ich alles nicht, natürlich. Denn diese Attacke im Tunnel war so fürchterlich, dass ich auch oder noch mehr dachte, jetzt ist hier alles vorbei. Ich sah diese Autos auf mich zukommen. Dein Blick verengt sich ja. Es ist diese Fight or Die-Funktion im Körper. Es verengt sich auf einen kleinen Moment. Und dann habe ich instinktiv hinter mich gegriffen, weil ich wusste, ich hatte hinter mir hinterm Beifahrersitz auf dem Boden ein Sixpack Coca-Cola und Sixpack Dosenbier. Ich habe mit keinem Moment bewusst nach dem Bier gegriffen, weil ich habe ja nach vorne, einfach nach hinten so. Das kennen manche vielleicht, man guckt da so, und da ist doch irgendwo. Da habe ich was gefasst, dieses Sixpack, die Folie mit dem Daumen aufgerissen und die Dose rausgezogen. Das war die Dose Bier. Ich hätte auch die Dose Cola genommen. Ich habe die Dose Bier geäxt. Was dann passiert ist, was immer bei Panikattacken passiert, die lassen nach ungefähr 20 bis 30 Minuten bei jedem. Das ist so in uns angelegt, kann der Neurologe gut erklären, weil länger schafft der Körper das nicht. Weil der Blutdruck geht hoch, der Puls geht hoch, länger ist es lebensbedrohlich. Also fährt er wieder runter danach. Bei mir war es aber so, ich trank dann auf Ex diese Dose Bier, weil ich die zufällig in der Hand hatte. Und was mein Gehirn gemacht hat, Panikattacke, Dose Bier, Verbindung geschaffen, verknüpft, aha. Das hilft, weil die Attacke ließ ja nach. Die hätte sowieso nachgelassen. Ich wusste das aber nicht. Da
Nein.
war der Beginn meiner Alkoholsucht. Das hat mir ein
Okay.
Neurologe mal, der mich ja viele Jahre nachher noch betreut hat, sehr gut erklärt. Und das leuchtet mir völlig ein. Der hat auch gesagt, Herr Beck, hätten Sie eine Dose Cola getrunken, wären Sie Coca-Cola abhängig geworden, mit Sicherheit. Oder Sie hätten eine Tafel Schokolade gemampft. Sondern es ging nicht um den Stoff, es ging um den Moment.
Ja.
So. Und da, meine Liebe, da mal begann der Absturz, der in meinem Buchtitel ja steht. Weil dann begann es ziemlich schnell, dass ich aus Angst vor diesen Panikattacken begonnen habe, schon mal ein Bier zu trinken, damit die nicht wiederkommt.
Okay.
Damit die Attacke bloß wegbleibt. Das haben
Jetzt
wir im
hast du,
Buch, ja.
Sorry, jetzt hast du
Nee,
eben
sag
schon ein
bitte.
paar Mal so gesagt, also dass das Hirn da eine Verknüpfung herstellt und dass du dann quasi für dich gelernt hast, okay, ich brauche dieses Bier und dann nimmst du das Bier präventiv. Und ich weiß, weil ich habe auch mich mit mehreren Suchtkranken unterhalten schon, die vor sich selber dann auch das irgendwie immer schön begründen können, weil da gibt es ja diese logische Verknüpfung im Hirn und auch verneinen, dass sie abhängig sein könnten. Also viele sagen dann so, nee, ich habe das alles im Griff, ich kann jederzeit
Ja,
aufhören, wenn ich will, ich
ja.
brauche das nur. War das bei dir ähnlich?
Genau das Gegenteil.
Genau das
Die
Gegenteil, okay.
Muster sind du, wie du beschreibst, richtig. 9 von 10. Ich begleite ja auch heute Menschen nebenberuflich im Coaching auf dem Weg aus ihrer Sucht. Hab dann nochmal studiert in dem Thema. 9 von 10 verklären das, sagen, habe ich alles im Griff? Quatsch, ich doch nicht. 9 von 10. Männer als auch Frauen. Bei mir, ich habe sehr schnell gewusst, dass es nicht in Ordnung ist, was ich tue. Ich habe
Okay.
gewusst, ich benutze Alkohol für irgendeinen Zweck. Warum es so ist, weiß ich nicht. Es war bei mir so. Also ich habe nie was verklärt. Ich habe ganz schnell gewusst, Scheiße, das ist nicht gut mit diesem Alkohol. Also das habe ich nie verklärt.
Jetzt hast du dann trotzdem weitergemacht, weil es wahrscheinlich eine körperliche Abhängigkeit oder auch eine psychische Abhängigkeit war, weil am Anfang vom Bier hättest du ja theoretisch aufhören können, oder?
Diese Differenzierung ist relativ, man sagt, nebulös. Man kann es nicht ganz klar abgrenzen. Ist es dann mental oder auch psychosomatisch?
Ja.
Vermutlich ist die Mischung von beidem. Weil der Impuls des Trinkens, des Geschmackes dieses Bieres damals, löst ja einen Trigger aus. Ah, Attacke, Brust, du wirst ruhiger. Das ist die Idee, warum du trinkst. Insofern ist es beides. Auch in der Entzug später, wenn du in dem Entzug bist, wirst du immer lernen, es gibt eine mentale und eine körperliche Abhängigkeit. Die körperliche ist bei Alkohol relativ gering. Relativ gering.
Okay.
Also der Entzug körperlich dauert vielleicht 4 Tage, dann ist der körperliche Entzug vorbei. mental ist bei fast allen Suchtmitteln der schwerere Weg, den zu überwinden. Weil ich habe ja dann begonnen, und das haben wir im Buch genannt, den Lauerer, dass irgendwo in mir, hinter mir, war immer jemand, der sagte: Mensch, wann kommt denn die nächste Attacke? Besser, ich trinke mal was. Und also ein präventives Trinken in der Naivität zu glauben, dann kommt die Attacke nicht mehr. Dass die Attacke so lange kommt, bis ich mich befasse mit den Ursachen, wusste ich natürlich nicht. Das
Ja, klar, woher
weiß
auch?
niemand in dem Moment, würde ich fast sagen.
Ja.
Und dann musste ich relativ schnell die Dosis erhöhen und auch das Mittel. Irgendwann reicht kein Bier mehr. Ich konnte die Mengen an Bier gar nicht konsumieren. Und dann bin ich ziemlich schnell, das war so innerhalb von 1,5, 2 Jahren, was sehr schnell ist, umgestiegen auf Wodka. Bei
Okay.
Wodka höhere Prozent, Volumenanzahl und Wodka, wenn du dann, wie ich dann, wirklich suchtkrank bist und trainierter Trinker, weißt du, der macht nicht so eine starke Alkoholfahne wie Bier.
Okay, das wäre nämlich jetzt meine Frage. Du warst damals schon Führungskraft und du warst sogar schon Hoteldirektor. Das heißt, du hattest eine Vorbildrolle und du trugst Verantwortung für andere. Mit anderen Worten, allein deshalb durfte ja niemand erfahren, dass du alkoholabhängig warst. Wie hast du das gemacht? Also ein Ding wäre so Fahne, hast du jetzt gerade gesagt, hast du mir beigebracht, okay, Wodka macht nicht so eine Fahne wie Bier. Aber es gibt auch so Anzeichen, woran ich erkennen kann, weiß ich nicht, wäre Handlungen, wäre Gedanken oder häufiges Absentieren vom Arbeitsplatz. Wie hast du es hingekriegt, dass das über Jahre keiner gemerkt hat?
Sag mal, das ist immer die für mich immer noch das größte Mysterium, wie ich das geschafft habe, wie mein Körper das geschafft hat. Weil was du versuchst, und das vereint die meisten Alkoholiker, dass es niemand bemerkt. Weil die Scham ist so hoch und die Angst vor Arbeitsplatzverlust. Die hatte ich jetzt nicht unbedingt. Ich hatte trotzdem so ein Selbstverständnis, wie gut ich war. Irgendwie. Ohne zu arrogant, glaube ich. Hoffe ich, frag mal Leute von damals, weiß ich nicht.
Nee, warst du nicht.
Aber
Ich
es
will ja
ging, glaube
Leute
ich.
von
Ich glaube, es,
damals.
ich glaube, es ging. Ich glaube, es ging. Ich war schon sehr selbstbewusst mit mir, dass ich, wie ich Dinge so mache. Aber es war eher die Scham, dass jemand merken könnte, dass ich nicht der perfekte, supergeile Hotelmanager oder damals noch Director of Sales und Marketing bin, in seinem schicken Anzug, sondern dass ich eine Schwäche habe. Dass
Ja.
ich trinke, um eine Panikattacke zu vermeiden. Auch in meinem Selbstbild als Mann, wenn man heute über toxische Männlichkeit vielleicht spricht, ich glaube nicht, dass ich toxisch war, aber ich war schon gerne Mann oder bin gerne Mann und habe gedacht, nee, um Gottes Willen, wenn das irgendeine Frau mitkriegt oder ich bin doch der Ole. Nein, nein, das geht nicht. In Dortmund, Borussia Dortmund, Fußball, nein. Hoffentlich merkt es niemand. Und dann tust du alles, die Vermeidungsstrategien, Fisherman's Friend lutschen, nicht zu nah an Menschen zu sitzen. Ich habe ja rückblickend in der Buchrecherche mit Menschen gesprochen aus der Zeit, die unisono gesagt haben, wir haben das nicht bemerkt. Kritische Leute, kritisch. Nee, du warst manchmal drüber so vom Typ, aber dass du ein Thema hattest mit Alkohol. Du warst der Lustige, nachher Dicke, weil ich ja fast zu Ende 60, 70 Kilo mehr wiege als heute
Ja.
durch die viele Trinkerei. Aber wir haben nicht gemerkt, dass es dir nicht gut ging, dass du jetzt gerade konsumiert hast.
Nee, du warst immer extrovertiert, du warst immer super lustig, du hast immer einen Witz gemacht, die Leute auch ein Stück weit provoziert, aus der Reserve gelockt. Und genau so einem Typ hätte man es wahrscheinlich gar nicht, ja, zugetraut oder gar nicht vermutet.
Ja, und das ist ja das, wo ich Mut machen möchte. Die
Ja.
vermeintlich Starken und sind immer noch mehr im Rollenbild männliche Führungskräfte, die glauben, sie müssen das so stark darstellen, haben die größten Ängste und trauen sich das nicht zu artikulieren, weil sie Angst vor Repressalien haben. Aber mein Fazit im Leben zurück ist, es passiert nichts. Im schlimmsten
Ja.
Fall musst du einen neuen Job suchen. Ja, wirklich. Aber es geht immer weiter. Und wenn du dich stellst, wird es immer besser, als wenn du es nicht tust. Aber man braucht eine Zeit dafür. Bei mir waren es am Ende ja 9 Jahre fast, von Beginn bis zum Ausstieg. Und ich habe ja in dieser Zeit furchtbare Dinge auch gemacht. Ich bin alkoholisiert Auto gefahren. Das ist was bis heute für mich, da habe ich noch Albträume manchmal, dass ich wach werde, weil ich einen Unfall gebaut habe und Menschen wegen mir gestorben. Ist nie passiert. Toi, toi, toi. Ich habe nur mich selbst gefährdet. Aber das, ich habe, ja, furchtbar, was hätte alles passieren können auch. dieser Zeit, ne?
Wie, also einmal unter Alkohol Auto fahren, aber wie hast du generell funktioniert? Weil das muss ja immer schwerer gewesen sein, einmal die nötige Dosis zu bekommen, das geheim zu halten, irgendwo heimlich zu trinken und auch dann bei der Sache zu bleiben, weil du bist ja nun auch selbst wenn du dann gewöhnt bist, der Körper daran gewöhnt ist an Alkoholkonsum, bist du ja schon beeinflusst durch den Alkohol. Also wie hast du deinen Job jahrelang machen können, obwohl du schwer abhängig warst?
Indem du Strategien entwickelst. Das weiß ich, das geht allen so, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, auch KlientInnen von mir. Du entwickelst Strategien, wie du über den Tag kommst, konsumieren kannst, ohne dass es jemand merkt. Bei mir war das relativ einfach, einen Alltag einzubauen, weil in einem Hotelumfeld habe ich grundsätzlich dann mir immer schon zum Mittagessen einen Kunden eingeladen oder einen Reporter, einen Journalisten, wen auch immer, einen Mitarbeiter, um beim Mittagessen in Dortmund ein Bier zu trinken. In Dortmund zum Mittagessen ein Bier zu trinken, ist ein bisschen wie in Bayern, das ist jetzt nicht ganz auffällig. Also da wird jetzt niemand sagen, der Beck ist Alkoholiker. So. Und das konnte ich in den Alltag einbauen, bis dann relativ schnell auch die Bar eröffnet war. Und dann gab es oft in Dortmund in diesem Hotel auch durch die Nähe zur Westfalenhalle, zum Stadion, viele Veranstaltungen. Also ich konnte den Konsum unauffällig integrieren durch die Verfügbarkeit am Arbeitsplatz. Aber habe auch, das ist eine gute Frage, ab dem dritten, vierten Jahr ungefähr, weil du musst die Suchtmenge erhöhen, damit das gleiche Gefühl kommt, habe ich begonnen, auch schon morgens zu trinken. Habe also
Also
dann
vor
zu
der Arbeit.
Hause, vor der Arbeit, habe zu Hause dann Wodka konsumiert, bin mit dem Wodka ein Glas vielleicht ins Auto gestiegen, zur Arbeit gefahren. Und zum Ende hin waren das wirklich fast 2 Jahre, wo ich durchgehend, weil ja die Angst vor der Attacke nie wegging, aber ich mehr trinken musste, um das Gefühl zu haben, ich schaffe das, also in so einem Zustand, der eine Gratwanderung ist. Wie du gerade sagtest, wie hast du es geschafft? Ich hatte immer die Angst, dass vielleicht das nächste Glas oder der nächste Schluck, wenn ich dann einen Wodka in meinem Auto versteckt hatte, bin in die Tiefgarage, hab geguckt, ist da keiner? Hab dann einen Schluck getrunken und hab gedacht, wenn ich noch einen Schluck trinke, kippt da was, dass ich plötzlich lallend irgendwo stehe und jemand merkt, was ist mit dem Herrn Beck los? Und das begleitet dich dann den ganzen Tag oder immer, dass es hoffentlich niemand bemerkt. Und es gab zwei Momente, und die vergesse ich auch nicht, wo mal jemand sagte, Herr Beck ist mit Ihnen. Das war mal ein Meeting mit Vorgesetzten von Marriott damals. Ich sage jetzt keinen Namen, mit dem habe ich mich vor Jahren mal getroffen. Und er sagte, du, ist ein Engländer, ein wunderbarer Mann. Er sagte, ich habe gemerkt, dass es dir nicht gut ging. Ich wusste aber nicht, was das war. Du hattest auch zwischendurch so Zuckungen. Das sind alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Das habe ich gar nicht, das hat er mir nachher erzählt. Und dachte ich, haben andere vielleicht auch bemerkt, wer weiß. Also dieses Verstecken vor der Menge oder vor dem Trinken ist dann fast eine Lebensaufgabe. Und das in Verbindung mit einem Job, einem sehr anspruchsvollen Job. Ich weiß nicht, wie das geht. Also rückblickend weiß ich nicht, wie das geklappt hat, weil mein damaliger Chef auch, ich hatte eine Zeit lang ja noch einen Chef, einen GM damals, der Joe, der sagte auch, der hat dann geweint, als ich ihm das erzählt habe, Jahre später. Er sagte, ein ganz herzlicher Kollege, Mensch, ich hätte dir so gern geholfen. Warum hast du nichts gesagt? Sag ich, nee, weil ich Angst hatte. Nicht vor dir, aber vor der Öffentlichkeit. Und sagte, ich habe das nicht bemerkt. Sag ich, jo, Joe, ich sag, manchmal saß ich vor dir und hatte 1,5 Promille im Kopf. Nein, sagte er, ja. Natürlich, ich habe das nicht bemerkt. Nee, weil ich trainiert war. Trainierte Trinker schaffen das. Es
So,
gibt
und
Studien,
das.
dass Ärzte, die operieren, mit 1,5 Promille operieren, Dagmar.
Echt krass.
Ja,
Erzähl mir das
ja.
nicht.
Ja, das
Ja.
ist so. Also statistisch ist es auch erwiesen. Und wie ich es geschafft habe, ja, das ist das Wunderwerk unseres Körpers, was möglich ist, in alle Richtungen. Habe ich später erkannt, dass man auch diese Energie ja umdrehen kann in was Positives, wenn man die hat, ne?
Ja, so jetzt hast du alle möglichen Tricks und Kniffe beschrieben, wie du es geschafft hast. Wenn du jetzt heute, also ich bin viel mit Führungskräften zusammen, die sagen, ey, ich habe die Vermutung, Dagmar, und ich weiß gar nicht, wie es angehe. Wie hätte dein damaliges Team, deine Kollegen, deine Vorgesetzte, wenn du da zurückdenkst, welche Signale hätten die erkennen können, sofern sie denn geschult gewesen wären? Also das, was du eben schon mal beschrieben hast, diese temporären Ausfälle oder Zuckungen. Was hätten die noch an Chance gehabt, um es wahrzunehmen, obwohl du so stark dagegen angekämpft hast, dass es keiner merkt?
Eine gute Frage. Da habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt, mit der Frage. Und so, weißt du warum? Weil die impliziert ja auch, dass wenn man was bemerkt, wie gehe ich dann damit um? Wie könnte ich was ansprechen?
Da komme ich gleich zu, weil das ist nämlich der nächste
und
Schritt.
Und das, ja, ist. Merkst du, habe ich schon gerade Gedanken weitergedacht. Mhm. Also tatsächlich, ja, vielleicht hätten sie merken können, meine Gewichtszunahme, wobei die natürlich über die Jahre, die war jetzt nicht von heute auf morgen, also die haben da nur Menschen bemerkt, die mich nur vorher im schlanken Zustand kannten. Die sagen, Mensch, was ist mit dir passiert, so ungefähr. Aber die, die mich jetzt jeden Tag so gesehen haben, ich glaube, weil ich das so gut versteckt habe, die hätten es nicht bemerken können.
Mhm. Okay.
Und auch in Ordnung. Keine Vorwürfe an den Menschen, die es nicht, die vielleicht was gemerkt haben, aber sich nicht getraut haben, was zu sagen. Das ist ja nochmal, das ist ja der nächste Schritt, ne?
Ja, klar. Das ist so einmal dieses Merken und dann ist die Unsicherheit, bin ich da überkritisch und ist das vielleicht nicht richtig und werde ich am Ende des Mobbings bezüchtigt? Und deswegen, selbst wenn sie was merken, sagen viele Leute nichts. Mhm. Und dann das, was du sagst, es ist natürlich was, das eine ist, was zu bemerken oder auch jetzt in deinem Fall sich Dinge bewusst zu machen und das andere ist tatsächlich in die Umsetzung zu gehen. Also du hast in deinem Buch schonungslos diese Szene beschrieben, wo du 170 Kilo schwer in deinem eigenen Erbrochenen liegst und dann irgendwie wenige Tage später bist du, glaube ich, zum Arzt gegangen. Der hat ja gesagt, Herr Beck, wenn Sie so weitermachen, dann gebe ich Ihnen noch ein, maximal 3 Jahre und dann ist Ende. So, das war natürlich so ein Hallo wach. Aber jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie kommst du von der Erkenntnis in die Umsetzung? Weil wir alle, ob wir jetzt nun suchtkrank sind oder nicht, wir haben diesen inneren Schweinehund, der dann immer sagt, nee, komm, lass mal. Und das ist mit Sicherheit bei einem Suchtkranken noch eine viel, viel stärkere Kraft, die da zieht. Du hast in dem Buch auch geschrieben, dass du mehrere Anläufe gemacht hast, also in mehreren Suchtkliniken warst. Wie hast du es am Ende dann doch geschafft, aus diesem, ich muss mich immer verstecken, ich muss das verbergen, es darf gar keiner wissen, hin den Schritt zu machen, ich muss jetzt mir helfen lassen, extern?
Also, es hat ja im Grundsatz mit Veränderung zu tun. Und du weißt, dass jede Veränderung von unserem Gehirn erstmal nicht gewünscht ist. Weil es alles tut, um in Abläufen zu bleiben, die es kennt, um dich zu beschützen vor Dingen, wo du sagst, nee, wir machen mal schön weiter so. Also der Erkenntnisgewinn zu wissen, wenn ich jetzt nichts tue, dann wird es lebensbedrohlich, braucht einen sogenannten Schmerzpunkt. Weil Menschen altruistisch aus sich heraus selten was verändern, was erstmal per se nicht wehtut. Menschen beginnen vielleicht über die enge Hose nachzudenken und stellen fest, ja klar, jeden Abend eine Tüte Chips, nicht so zielführend vielleicht, aber wenn die Hose noch irgendwie passt, warum eine Veränderung?
Ja, Leidensdruck ist ein höherer Motivator als Leidenschaft, klar.
Das ist leider so, aber so ist es. Das ist sehr klar. Und wenn man das weiß, kann man das nutzen. Und ich hatte ja sehr früh, wie ich eingangs sagte, die Erkenntnis, ich habe nicht gerne getrunken. Und ich wusste, ich mache das aus einem Grund, um ihn zu benutzen, aber es hat mir keine Freude gemacht. Und ich wollte auch so gerne aufhören, habe ich ja im Buch beschrieben. Die Sehnsucht, ohne dieses furchtbar, diese Alkoholmengen, die ich mich ich wollte das ja nicht. Aber die Schmerzpunkte wurden größer. Die Punkte von außen wurden immer kürzer. Also die Abschnitte, dass jemand in mir sagte, stopp jetzt. Ich habe dann den Führerschein verloren, weil ich nachts mit 3,4 Promille beim Einparken das Auto vor und hinter mir zerstört habe, weil es nicht reinpasste. Bin ich so lange hin und nach vorne gefahren, wie es passte. Und rückblickend weiß ich, dass all diese Zeichen im Außen mir sagen sollen, Olaf, wenn du jetzt nicht das angehst, dann wird was noch Schlimmeres passieren. Aber es musste erst dann passieren, wie mit diesem Führerscheinentzug. Ich habe damals, hatte einen Dienstwagen, es war in Berlin und es war nachts um 4 ungefähr. Dann saß ich in diesem Auto und habe geweint. Ja, ich habe bitterlich geweint, weil ich wusste, was ich gemacht hatte. Also intellektuell, trotz dieser 3,4 Promille, habe ich gefühlt, das ist nicht in Ordnung. Ich habe jetzt Autos zerstört. Die zahlt natürlich keine Versicherung. Das hat bestimmt jemand bemerkt. Auch wenn ich jetzt hier abhaue, ist ja mein Dienstwagen. Und dann passiert was, sag mal, dann klopft es an meine Scheibe. Und da dachte ich irgendwie, ich wäre in so einem Film. Ich gucke so, dann mache ich die Scheibe runter. Steht eine Dame in Morgenmantel mit so einem Kopfturban. Dann sah ich die und sagte, bitte, bitte, holen Sie keine Polizei jetzt. Ich regel das irgendwie. Ich rufe an, ich kriege das irgendwie hin. Dann sagt sie, mein Name ist so und so, ich bin Staatsanwältin. Ich habe schon die Polizei gerufen. Und das war in Berlin-Weißensee. Das waren so Plattenbau und da wohnten 5000 Menschen. Und genau die Frau ist wach geworden davon. Rückblickend weiß ich, und da muss man nicht esoterisch sein, es war wieder ein äußeres Zeichen, nachdem der Arzt sagte, Herr Beck, wenn Sie so weitermachen. So, und die Abstände wurden kürzer. Und dann, ja, dann war da irgendwas in mir, was stark genug war, um dann den vierten, fünften Schritt zu tun, in die Abstinenz zu gehen. Was ich da aber auch mal ergänzen möchte, weil es klingt dann so, ja, dann habe ich es dann geschafft. Mir hat die wunderbare Journalistin Judith Rakers in der Talkshow 3 nach 9, das zitiere ich immer gerne, die Frage gestellt, die mich bis heute wirklich bewegt und auch berührt, dass ich feuchte Augen kriege. Herr Beck, kann das jeder schaffen? Und da habe ich mich lange mit beschäftigt, nein. Und zwar nicht, weil manche Menschen dann nicht die Kraft hatten, wie ich zu entwickeln, die irgendwo in mir drin war. Die ist ja in mir. Und ich konnte die aktivieren. Durch ganz alte Rollenmuster. Ich habe es im Buch beschrieben. Ich war bei der Marine in einer Spezialeinheit. Habe mich erinnert an Momente, wo wir fast nackt durch den Schnee marschiert sind. Und habe gedacht, Mensch, das hast du alles mal geschafft. Dann musst du es doch auch schaffen, dieses Glas da stehen zu lassen. Was passiert, wenn du es stehen lässt? Vielleicht stirbst du durch eine Panikattacke. Aber vielleicht gibt es einen Arzt, der dir helfen kann mit Beruhigungstropfen. Also irgendwas war in mir größer. Simon Sinek würde sagen, mein Why, mein Warum. Mein Warum war dann, ich wollte wirklich gerne leben. Ich wollte nicht sterben mit 35, mit 33. Aber es kann nicht jeder schaffen, weil es gibt einfach dann Menschen, die in sich die Kraft nicht aufbringen können. Und da zitiere ich immer wieder gern diesen wunderbaren Matthew Perry von Friends damals, berühmter Schauspieler, der mit 56 vor 4 Jahren ja verstorben ist. Der Matthew hat 65 Entzüge hinter sich, 65 Mal in seinem Buch wunderbar beschrieben, weil der wollte nicht mehr konsumieren, der wollte gerne leben. Ich habe Interviews mit ihm gesehen, mit Ellen DeGeneres, hervorragende Interviews, wo dieser Mann, dieser Friends-Schauspieler, den man so vor sich hat, unter Tränen sagt, nein, ich will nicht konsumieren, aber ich kann nicht anders, weil er krank war. Am Ende ist er gestorben und er wollte 65 Mal in Entzugskliniken aufhören und hat es nicht geschafft. Deswegen,
Wahnsinn.
Das ist oft auch so leicht gesagt, ja, dann soll er doch, hey, nee, es braucht Hilfe. Also deswegen auch mein Appell immer, sucht euch bitte Hilfe. Es gibt da draußen genügend Hilfe. Also
ja.
Niemand kann sich dahinter verstecken zu sagen, ja, aber ich weiß nicht, wie. Dann google das, es gibt Hilfe, überall, für jeden, wirklich.
Das ist auch tatsächlich was, also ich habe als Angestellte gearbeitet, sowohl im Hotel, da waren 2 Oberkellner schwer alkoholkrank, die haben auf Kosten der Gäste, darf man nicht sagen, aber der Gäste getrunken und der Umsatz ging massive runter im Bankett, als die aufhörten. Ohne Witz. Und ich habe später als Angestellte noch gearbeitet in einem großen Konzern und da waren eben auch Alkoholabhängige und die haben auch erzählt, zum Beispiel, die haben sich dann Alkohol in Äpfel gespritzt, damit es keiner merkt, und haben dann vermeintlich einen gesunden Apfel getrunken. Ja. Aber alle haben unisono gesagt, Mensch, hätte mich doch mal früher jemand angesprochen. Denn allein ist schwer, aus dieser Spirale rauszukommen. Und da sind wir bei dem, was du eben schon mal kurz angesprochen hast. Was würdest du denn jetzt aus deiner heutigen Perspektive Führungskräften raten, wenn sie einen Verdacht haben? Also wie sprechen sie es an? woran merken, haben wir ja eben schon festgestellt, wenn einer wirklich so findig ist wie du, dann ist es schwer zu merken. Aber wie spreche ich das an? Wie komme ich über diese Angst hinweg? Ich werde der üblen Nachrede bezichtigt oder es ist einfach nur Einbildung von mir. Also wie, was würdest du denen raten, wie das Thema angehen?
Auch das ist eine wunderschöne Frage, Dagmar. Ich habe ja in meiner Rolle als VP HR, also als Personalchef, jetzt mache ich das 8 Jahre lang mittlerweile und beides mal für große Hotelgruppen und habe immer gedacht, wann kommt denn mal sowas auf mich zu, dass jemand sagt, Herr Beck, ich glaube, da ist was. Und das gab es jetzt schon mehrere Male. Zum einen das Schöne, weil ich so offen damit umgehe, trauen sich Menschen zu sagen, ich glaube, da ist was bei der Person so und so. Und deswegen würde ich immer empfehlen, also gerade institutionell betrachtet, jetzt nicht im Privatleben, wenn du das Gefühl hast, Mensch, mein Kollege, da ist irgendwas. Und du hast ein Gefühl, das haben wir ja, was uns ein bisschen reguliert, uns auch einen Eindruck gibt, wie man damit umgehen könnte, dass in der Personalabteilung jemand ist, der das wirklich erstmal neutral, wohlwollend aufnimmt, als neutrale Instanz, bei mir ist es so, gibt auch Compliance-Themen, die bei mir landen, und zwar nicht mit dem Vorwurf, sondern mit dem Gedanken aus Kollegensicht, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, möchte aber um Gottes Willen nichts falsch, aber es geht mir um den Menschen und vielleicht können Sie der Sache mal nachgehen. Also ich würde es adressieren an eine neutrale Instanz, und das ist die Personalabteilung per Definition, und dann braucht es Schulung in Personalabteilung. Da weiß ich jetzt nicht, wie das da so ist, weil ich das ja erst seit 8 Jahren jetzt mache. In meinem Bereich kann ich sagen, dass ich da sehr verantwortlich mit umgehe und immer einen Weg gefunden habe, mit der Person, um die es dann ging, Kontakt aufzunehmen. Und wenn ich ins Hotel gefahren bin, was ja immer eine Rolle ganz üblich ist, was bekannt ist, auch nicht auffällig, den Kontakt, die Nähe zu der Person gesucht und dann über Wege aus mir heraus das Thema angesprochen habe, in einem so ein bisschen nicht direkten Bezug zu der Person, um ja nicht jemanden zu verschrecken. So, und das hat toi 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 dann dazu geführt, dass Menschen sich geöffnet haben.
Ach, okay, das ist ein super Trick. Das heißt, du hast so allgemein angesprochen und darüber haben die dann, das ist ein guter Hinweis. Das ist ein super Hinweis. Also du hast jetzt gesagt, ich muss als Führungskraft, wenn ich das merke, als erstes mal vielleicht die Personalabteilung einschalten, weil die hat dann eben Mittel und Wege, eventuell Kontakte oder selber ist sie geschult. Und dann so eine schöne Möglichkeit, jemanden zu adressieren, ohne jetzt zu sagen, hör mal, du bist oder ich habe gesehen, sondern erstmal allgemein einsteigen in der Hoffnung, der Mensch öffnet sich von selber.
Weil ich verstehe natürlich diese Gratwanderung zum Thema üble Nachrede oder Mobbing, ist ganz gefährlich, ist ein heikles Thema. Aber, und da kommen wir über das Wort Kultur in meiner Rolle, ne? People and Culture. Wenn so eine Kultur im Team, und wir am Ende sind ja immer, ist es ja runtergebrochen auf ein kleines Team oder egal wie groß es ist, ein guter Umgang ist, eine wertschätzende, man sieht den anderen Kollegen, dass ich vielleicht auch die naive Hoffnung habe, dass wenn man aus diesem Kümmergedanken heraus das adressiert an eine neutrale Personalabteilung, dass zum Verständnis wirkt, dass man sich um den Kollegen echt Sorgen macht und nicht in dieser Vorwurfhaltung, dann geht es immer nach hinten los. Sobald du was mit was konfrontiert bist, was du weißt, was dich ausmacht, dann triggert dich das natürlich doppelt und dann ist es ja, dann wird es richtig schwierig. Aber es ist natürlich eine ganz sensible Thematik.
Ja.
Sehr. Ist nicht einfach.
Nein, absolut nicht. Deswegen bin ich auch super dankbar, dass ich dich hier heute interviewen darf dazu. Und jetzt hast du gerade gesagt, die Kümmererhaltung. Und da ist mir jetzt spontan eingefallen und da schreibst du auch Teile zu in deinem Buch. Also ein Suchtkranker, ob jetzt Alkohol oder Medikamenten oder was auch immer für eine Sucht, der hat ja in seinem Umfeld immer Co-Abhängige. Das heißt, das sind Menschen, die den Abhängigen decken, die das entschuldigen oder die versuchen zu kümmern, zu retten. Und das Paradoxe ist ja, das verlängert ja die Abhängigkeit nur. Kannst du vielleicht noch ein bisschen dazu erzählen, was hat deine Abhängigkeit mit deinem Umfeld, also mit deiner Familie, mit Freunden, mit Kollegen gemacht?
Also in meinem Fall, ähnlich wie bei vielen, mit denen ich, die ich auf meinen letzten 20 Jahren jetzt so erleben durfte, zu dem Thema, die Familie ist eher hilflos und kommt in so einen Modus der Verleugnung. Es kann nicht sein, unser Olaf hat doch gar kein Problem. Gerade von den Eltern, was ich aber total gut nachfühlen kann. Weil meine geliebte Mama, 86 Jahre alt mittlerweile, kann bis heute, ich habe ihr mein Buch geschenkt, das nicht richtig verstehen, wie es passiert ist. Weil sie doch alles getan hat, dass es mir gut geht. Natürlich, sie liebt mich abgöttisch. Aber das ist völlig normal, weil es eine Elternrolle ist. Es war eher so eine Hilflosigkeit, weniger vorwurfsvoll. Ich habe nie Vorwürfe erlebt, weil ich immer in der Liebe war mit meinen Familienmitgliedern, Geschwister. Wir sind heute immer noch sehr lieb miteinander. Das war eher so was wie eine Hilflosigkeit. Meine Schwester, die hat nächtelang geweint wegen mir, weil sie dachte, ich würde sterben deswegen. Meine Schwester ist nur 10 Jahre jünger als ich, 9 Jahre. Und im beruflichen Kontext, ja, haben es die meisten ja nicht gemerkt. Deswegen dieses Co-Abhängigkeitsthema. Da gibt es einen Schlüsselsatz, der mir eine wunderbare Kollegin, die sich beruflich nur um Co-Abhängige kümmert, gesagt hat, Olaf, und das konnte ich nachfühlen, weil wir auch schon mal wechselseitig Klienten austauschen. Das gibt es schon mal, dass sie sagt, ich habe da, aber der wäre besser bei dir aufgehoben, weil der ist kein Co-Thema, da geht es um die Person. Und bei mir ist, wenn dann im Coaching herauskommt, dass Mann, Frau, Partner, wie auch immer, ein Thema haben, verweise ich da auch, weil es eine sehr spezifische Herangehensweise ist.
Ja.
Je enger die Bindung zu der Person, die es mit dir gut meint, ist, je schwieriger die Hilfe.
Ja, ich habe eine Bekannte, die hat tatsächlich einen alkoholabhängigen Mann hatte, die hat sich jetzt getrennt von dem und die hat das jahrelang gedeckt, selbst vor den Kindern. Wir haben 3 Töchter und die Töchter wussten das ganz lange nicht, dass der Vater alkoholabhängig war. Aus Pflichtgefühl den Kindern gegenüber mit der Hoffnung, der würde sich irgendwann bessern, der würde es hinkriegen. Und spannend.
Also die Hoffnung kann ich jedem nehmen. Es wird nicht besser, wenn die Person sich nicht darum selbst kümmert. Du kannst als Co-Abhängiger unterm Strich ganz ehrlich, und das Unterschied zwischen einem Coach und einem Therapeuten tatsächlich, der wichtige Unterschied, du kannst nichts tun, außer du selbst willst es selbst. Ich kriege manchmal Zuschriften, Dagmar. Da schreibt mir jemand eine Mail, lieber Herr Beck, ich habe Ihr Buch gelesen und ich glaube, mein Mann braucht Hilfe. Dann schreibe ich sehr lieb zurück, dass ich das, erstmal bedanke ich mich für den Buchkauf und das finde ich fantastisch, dass sie sich kümmert, aber die einzige Hilfe, die ihr Mann haben kann, der erste Schritt, den muss er tun. Er muss mir schreiben, Herr Beck, ich würde einfach gerne mal reden. Das Wort Hilfe muss noch gar nicht stattfinden. Oder nicht bei mir, bei anderen Stellen. Der Schritt muss aus dir. Und da ist einfach durch die enge Bindung, Partner, Lebensgefährte, Ehemann, Ehefrau, du meinst es ja nur gut und kannst durch die Bindung nichts erreichen, weil du brauchst eine sehr klare Distanz zu der Person, um überhaupt über Themen zu sprechen, die ja immer mit Scham wie bei mir behaftet sind und auch in einer Beziehung wie einer Ehe eine vitale Folgen haben können, wie eine mögliche Trennung steht ins Haus. Der Mann, in dem Fall, wenn der Mann trinkt, suchtkrank oder Alkoholiker ist, verliert einen Arbeitsplatz vielleicht, dann kann man die Miete nicht mehr bezahlen. Also das geht, diese Spiralen gehen ja ruckzuck. Es geht ganz, ganz schnell. Und eben das Verdrängen vor Nachbarn, Freunden, Golfclub. Man will das einfach nicht gerne. Aber die größte Liebe ist, diesen Menschen dann loszulassen. Ich weiß, da sorge ich immer für Kontroverse. Aber alle, die ich kenne im Rückblick, haben gesagt, das war die beste Entscheidung. Oder die Person sagt, ich kann dir nicht helfen, ich gebe auch kein Geld mehr für Alkohol. Aber ich bin da, wenn du mich brauchst, wenn du auf dem Weg aus der Sucht, im Sinne von, ich höre dir zu, ich halte deine Hand. Aber ich unterstütze nicht deine Sucht. Dann kann es helfen, wenn jemand weiß, okay, ich gehe jetzt in eine Klinik und da ist eine Wohnung, in die ich zurückkehren kann und ich lande nicht auf der Straße. Das kann helfen, aber alles, was darüber hinausgeht, was zu eng wird, da zieht sich der Suchtkranke dann zurück und sagt, ah, meine Frau, die ist ja für mich da irgendwie oder mein Mann, der wird schon gut werden. Und dann hat sie auch noch eine Erbschaft gemacht. Das Geld reicht auch noch für ein paar Jährchen zum Trinken. Damit tust du der Person keinen Gefallen. So schlimm das klingt.
Ja. Okay. Hör mal, zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Also ich bin tatsächlich ganz tief in mir davon überzeugt, es ist alles für was gut. Auch ich habe
Ja.
ziemlich blöde Phasen im Leben durchgemacht und wenn ich so zurückblicke, dann habe ich ehrlich gesagt aus den schwierigen Momenten deutlich mehr gelernt als aus denen, wo alles glatt lief. Wenn ich dich jetzt frage und du blickst so auf deine Suchtgeschichte zurück, was hat die dich gelehrt als Mensch und als Führungskraft? Also gibt's was, das du trotz aller Leiden und Strapazen heute rückblickend sagen würdest, Mensch, da bin ich tatsächlich dankbar für. Das habe ich dadurch gelernt.
Ja, dass diese, also das Einfachste daraus ist zu erkennen, dass es immer weitergehen kann. Und es gibt ja viel, viel, viel schlimmere Schicksale als meine, die es auch schaffen. Also es gibt, wenn du einen Grund findest, ein Warum, dass du weitermachen willst, kannst du alles schaffen. Das soll bitte kein billiger Facebook-Post sein, sondern if you can dream it, you can make it, nach dem Motto, sondern es ist wirklich so. Wenn du was findest, was dich so stark macht, dass du dafür weitermachen willst, egal was du weitermachen willst, dann wirst du das schaffen. Und
Ja.
aus diesem Krieg, und ich habe, weil ich gelernt, oder das ist nicht intellektuell, das ist so ein Gefühl gelernt, dass es wirklich, ich habe so ein Urvertrauen zurückgewonnen, dass es weitergehen wird. Und dass es,
Das
wie du zu Recht sagst, einen Grund gab dafür und für alles, was danach kam, wann immer vermeintlich was furchtbar schrecklich war. Rückblickend gab es einen Grund dafür. Ich kann vielleicht noch eins sagen als Beispiel, wenn du das magst, was mit Führung zu tun hat, was mich nachhaltig sehr beeindruckt hat. Ich habe das gut beschrieben, wie mir manche Menschen sagen, die es gelesen haben. Ich habe in Hamburg eins der berühmtesten Luxushotels in Deutschland leiten dürfen. Und sehr, sehr erfolgreich von den Kennzahlen her. Im fünften Jahr rief mich der Hoteleigentümer an und sagte, ich soll mal ins Büro kommen, er wollte mal mit mir sprechen. In der Phase hatte ich so eine Attitüde von, wir reden so von 2009 ungefähr. Also ich würde heute sagen, ich war das typische egozentrische, egomanische Generaldirektoren-Superarschloch. Ich war unerträglich geworden, habe es selbst überhaupt nicht bemerkt, weil niemand sich traute, was zu sagen, weil Menschen vor mir Angst hatten. Führungskraft, Angst. Heute, ich kann mir das gerne, ich weiß gar nicht, was da los ist. Ich weiß natürlich, was los war. Und dann, Dagmar, bin ich da ins Büro gefahren zu dem Eigentümer, der heute mein Freund ist, den ich duzen darf mittlerweile. Und dann dachte ich, mit meiner Selbstverständnis als Führungskraft, jetzt kriege ich wahrscheinlich eine Belohnung, kriege einen fetten Scheck für das gute Quartal, kriege eine gute Rolex. Irgendwas passiert jetzt, weil ich ja der Geilste bin. Wir haben mit dem Hotel 15 Millionen Umsatz gemacht. Alle Superstars dieser Welt haben in Hamburg, wenn bei uns gewohnt. Ich habe mit der deutschen Fußballmannschaft abends im Restaurant gegessen. Also nur Superlative. Dann sitzt dieser Mann mir gegenüber, ganz, ganz ruhig, hat eine Hülle in der Hand, holt aus der Hülle sechs Papiere raus. Und legt die so mit dem Blick zu mir vor mich hin. Und sagt, Herr Beck, lesen Sie das bitte mal. Von links nach rechts. Und tue ich so. Waren ausgedruckte E-Mails. Von mir adressiert an meine Head of Department, an meine Führungskräfte. Leitende Hausdame, Küchendirektor, Empfangsdirektor. So Beispiele wie, hallo Christine, leitende Hausdame, unfassbar erfahrene Frau in einem Luxushotel, Hausdame zu sein. Ich war gestern in der Suite 532 und habe auf der Ablage, wo die Vase steht, Staub gesehen. Soll ich jemals wieder Staub sehen, auf dieser Vase schmeiße ich dich vom Dach. Das habe ich so geschrieben. In 72 Punkt Rot. Dem Cost Controller habe ich geschrieben, Dagmar. Lieber so und so. Der Wareneinsatz für unser Bajuren ist sehr, sehr teures Rindfleisch. Im zweiten Monat in Folge ist er schon wieder über der vereinbarten Prozentzahl. Ich erwartete die nächsten Tage, dass du durchs Kühlhaus kriechst und suchst, ob da Fleischreste sind. Vorher kommst du nicht aus dem Kühlhaus. Das habe ich geschrieben. Und ich las das. Und ich weiß nicht, wer das kennt, und habe aber das mit mir nicht verbunden. Und dann guckt er mich an und sagt, Herr Beck, was ist denn mit Ihnen los? Und dann habe ich in dem Moment einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich habe gezittert. geschwitzt, Übersprungshandlung, und habe angefangen zu weinen, weil ich jetzt schwarz auf weiß was hatte, was ich gar nicht wusste, wer ich geworden war. Und dann sage ich, und ich sage, Herr, so und so, das, ich bin Doktor, das haben Sie geschrieben. Und ich habe hier von Ihren Abteilungsleitern eine Mail, die lese ich Ihnen jetzt vor. Und dann hat er mir die vorgelesen und dann bin ich richtig zusammengebrochen. Da haben die geschrieben, sinngemäß, wenn er mich nicht kündigt, werden alle sofort kündigen, die Arbeit niederlegen. Und da saß ich da, Anfang, Mitte 40, erfolgreicher 5-Sterne-Generaldirektor, mit einer bildschönen, jungen, blonden Frau und einem Porsche, und dachte, jetzt ist mein Leben vorbei. Und dann sagt dieser Mann den einen Satz, sagt er, Herr Beck, das will ich nicht tun, weil ich habe Sie vor 6 Jahren anders kennengelernt. Einen liebenswerten, aufrichtigen, ein bisschen verrückten Kerl, der uns dahin gebracht hat, wo unser Haus heute ist. Was auf dem Weg schiefgegangen ist, habe ich versäumt, als Führungskraft zu beobachten. Ich gebe Ihnen eine Chance, genau 3 Monate, dass Sie auf dem Weg gehen, wo Sie waren, wo ich Sie kennenlernte, sonst sind Sie raus. Hier ist Ihre Änderungskündigung, datiert auf in 3 Monaten. Und da saß ich da und dachte, und da begann was in mir, Dagmar. Da begann eine Heilung, das weiß ich erst rückblickend, und was, eine Demut, die ich vorher nie so wirklich hatte. Bis heute ist die so groß vorm Leben und vor allem, was ich so da haben darf, einen tollen Job, viel Geld, also alles, was so im Außen ist, weil er mir sagte, und das hat Führung, das ist so eine starke Leistung von ihm gewesen, er hat gesagt, stopp, Herr Beck, gelbe Karte, lasse nicht zu, dass Sie so mit meinen Leuten umgehen. Aber ich gebe Ihnen eine Chance. Und daraus wurde mein Weg zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mit meinem Bruder zu mir. Und da wurden Momente raus mit meinem Team, ich fange an zu heulen gleich, aber das ist okay, mit meinem Team, wo wir Workshops gemacht haben, in dem ich teilgenommen habe, wo wir nachher uns wirklich weinend in den Arm gelegen haben. Weil die haben gesagt, Olaf, wir haben uns ja geduzt, du warst der Allergeilste, wir wissen nicht, was auf dem Weg dann mal los war mit dir. Wir wollten dich nicht verlieren, aber wir haben gesagt, wir können das nicht mehr. Wir hatten Angst, mit dir zu reden. Wir hatten Angst, alleine im Büro, dass du das. Und da habe ich gemerkt, ey, was du, Führung ist so viel Verantwortung. Was ist passiert, dass ich so wurde? Und seitdem bin ich eben auf diesem Marsch jetzt seit 15 Jahren schon, dass Führungskräfte sich verletzlich zeigen dürfen. Bitte gut mit ihren Menschen umgehen. Dann kannst du danach erst, wurde ich viel, viel besser. Also erst da begann ich, ohne dass es vermessen klingen soll, glaube ich, ein guter Mensch zu werden. Im Sinne von gut mit Menschen umzugehen. Weil mir jemand sagte, stopp, das geht nicht. Und ich habe genau den Weg seitdem verfolgt. Wenn ich heute so Themen habe mit Führungskräften, bin ich null Toleranz, 4-Augen-Gespräch. Ich sage, ich habe das A, B, C, D, was ist mit dir los? Was kann ich tun, dass du deinen Weg wiederfindest? Und ich kriege so viele Rückmeldungen, einfach durch die Funktion auch, die sagen, ey, es hat mir nie jemand gesagt. Ich bin damit durchgekommen. Alte weiße Männer, oft, wirklich, ich darf das sagen. Weil ich bin ein alter weißer Mann. Und wir haben so viel Verantwortung, auch der nächsten Generation gegenüber, dass es nicht okay ist. Du darfst so mit Menschen nicht umgehen. Du merkst meine Emotionen, weil das mein Thema ist. Ja. Und ich weiß, es ist nicht in Ordnung. Und ich weiß aber, es kann passieren, wenn dich niemand stoppt. Gerade wenn die Zahlen so gut sind. Ja, aber der Beck macht die Superzahlen. Stopp. Das hat nie eine Rechtfertigung, mit Menschen schlecht umzugehen.
Okay, das
war zu nah an der Sonne, hat mir jemand gesagt. Das stimmt
ja, tatsächlich. Ja.
So Quintessenz. Ich hoffe, das war nicht zu viel jetzt, aber ich finde es so wichtig.
Na prima, also das ist prima. Also die Quintessenz letztlich, die du jetzt daraus gezogen hast, ist einfach eben auf den Menschen achten, mit Menschen wertschätzend umgehen und eben auch als Bitte. Führungskraft reinzugehen, wenn das jemand nicht tut, um diesen blinden Fleck, den da vielleicht einer hat, auch zu öffnen.
Der blinde Fleck, Johari-Fenster. Und Es ist nicht so kompliziert. Wir machen da, ich sag mal, Freunde der Nacht, am Ende sind wir doch Menschen. Lass uns miteinander so umgehen, wie wir es gerne wollen, dass man mit uns, das alte kantische Prinzip, wir machen da so komplexe Workshops und so. Am Ende ist es irgendwie einfach. Manchmal denke ich, warum machen das viele so kompliziert? Dann weiß ich aber, weil sie noch in sich Hürden haben,
weil
die sie noch überwinden, weil sie die Scham haben, die ich vielleicht auch hatte, zu sagen, also heute geht es mir überhaupt gar nicht gut, zu meiner Kollegin Mona oder Alicia. Gib mir mal ein paar Stunden, ich muss mir erstmal sortieren. Ich hatte gestern einen ganz furchtbaren Tag. Gib mir einen Moment, dann bin ich wieder bei euch. Das ist doch nicht schwer.
Ja, für
Und
manche
dann
Menschen
brüllen.
ist das schwer.
Ja,
Also
ja.
diese Offenheit, die du an den Tag legst, das ist für viele Menschen schwer. Das ist genau das, was du beschrieben hast, dieses sich zeigen mit Verletzlichkeit. Und für die Offenheit heute danke ich dir von ganzem Herzen. Ich weiß das zu schätzen. Und ich
Oh,
bin sicher,
danke.
unsere Hörer ebenfalls. Ich
Oh,
verlinke
danke.
deine Kontaktdaten und dein Buch in den Shownotes,
Ja,
damit man dich
gerne.
eben nochmal kontaktieren kann, falls der ein oder die andere eine Frage hat.
Unbedingt
Super, Olaf.
gerne.
Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview.
Dagmar, ich danke dir, dass du mir die Chance gegeben hast dazu. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Das waren Leadership Nuggets von Dagmar Gehrig. Danke fürs Zuhören. Wenn du weitere Tipps zu Führung und Strategie haben willst, dann abonniere den Podcast oder meinen Newsletter unter vamos.coach/newsletter. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Wir hören uns. Bis bald.